Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Brainsnack, dem Podcast der Stiftung München. Schön, dass Sie dabei sind, wo immer Sie uns hören. Ich bin heute mit dem Gesundheitsökonom Dr. Sven Lüke vom Institute for Healthcare Business verabredet. Das hört sich angloamerikanisch an, aber die Arbeit dahinter lässt sich auch im schönen Münsterland erledigen, aus Greven. Ist mir Sven Lüke jetzt zugeschaltet, wenn die Technik hält, was sie verspricht. Herzlich willkommen, lieber Herr Lüke.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir sprechen miteinander im Frühsommer 2023. Ganz Deutschland ist im Heizungsfieber, hätte ich fast gesagt. An Stammtischen und in Freundeskreisen wird über Dämmungsmaterial und Wärmepumpen und Photovoltaik diskutiert, wie sonst über Fußballspiele oder den nächsten Sommerurlaub. Ganz Deutschland? Fragezeichen. Wir wollen mal darüber reden, inwiefern diese Behauptung auch auf die Krankenhäuser unserer Republik zutrifft. Denn Sie, lieber Herr Lüke, haben zusammen mit einem Kollegen im Auftrag der Stiftung Münch einen Leitfaden zur Energieeffizienz im Krankenhaus geschrieben. Und mich hat offen gestanden die Ausgangslage dafür ziemlich umgehauen. Obwohl die Krankenhäuser so oft über ihre hohen Ausgaben klagen und obwohl sie ziemlich viel Energie verbrauchen, hat nicht einmal die Hälfte von ihnen laut dem jüngsten Krankenhaus-Rating-Report vom Deutschen Krankenhausinstitut überhaupt Energiesparziele formuliert. Und es geht noch weiter. Nur ein Viertel der Häuser schafft es demzufolge, für das Personal Anreize zu setzen, Energie zu sparen. Herr Lüke, was ist da los?
Ja, also man muss dazu sagen, dass Krankenhäuser halt ja momentan sehr stark eingebunden sind in den Krankenhausreformprozess und das bindet halt sehr viele, ja wie sagt man, Aufmerksamkeit. Es bindet sehr viel kognitive Aufmerksamkeit auf das Thema Krankenhausreform zum einen. Zum anderen ist es so, dass das Thema Energieeffizienz ja jahrelang so ein bisschen randständig war. Also man wusste, das ist irgendwie wichtig, man muss da vielleicht auch was machen, aber letztlich sind andere Themen immer wichtiger gewesen. Gerade jetzt aktuell die Krankenhausreform, die Frage, welche Leistungen können wir in Zukunft noch anbieten, müssen wir mit anderen Krankenhäusern Kooperationen eingehen, welche Leistungen müssen wir zusammenlegen, wo stehen wir eigentlich nach dieser Reform? Und das bindet halt gerade viele Krankenhäuser, sodass das Thema Energieeffizienz eigentlich liegen geblieben ist. Tatsächlich ist Energieeffizienz aber etwas, und das denke ich, konnten wir durch den Leitfaden auch gut zeigen, wo Krankenhäuser mit relativ einfachen Maßnahmen relativ zügig Geld sparen können. Und dass das so ist, das kam halt mit diesen gestiegenen Energiepreisen besonders deutlich nochmal auf in der Folge des Ukraine-Kriegs.
Trotz der Erklärung kann ich nachvollziehen, dass die Klinikleitungen anderes zu tun haben, als sich um Energie zu kümmern. Auf der anderen Seite meldet die DKG, die Krankenhausgesellschaft, 1 Million Euro Defizit jede Stunde für die 2000 Krankenhäuser in Deutschland zusammengenommen. Und all überall ist davon die Rede, dass das Geld fehlt. Mit Photovoltaik auf dem Dach, mit Energiesparmaßnahmen lässt sich ja bares Geld sparen. Deshalb bin ich noch nicht darüber weg, wie wenig Mühe sich die befragten Kliniken offenbar mit der Sache bisher gemacht haben. Nochmal DKG, da heißt es rund 2 Milliarden Euro Ausgaben für Energie in den Krankenhäusern im Jahr 2021, fürs laufende Jahr eine Verdreifachung vorhergesagt. Gibt es da nicht noch andere Erklärungsansätze, die es vielleicht leichter machen? Also boshaft würde ich sagen, die warten drauf, es gibt eine Staatshilfe irgendwie oder einen Ausgleich.
Ja, da sprechen Sie natürlich einen zentralen Unterschied an zwischen der Industrie und dem Gesundheits- und Sozialwesen. Das Gesundheits- und Sozialwesen ist halt stark politisch durchdrungen. Da ist man ist es gewohnt, dass wenn etwas ist, dass irgendwo politische Maßnahmen eingeleitet werden, dass die Politik etwas entscheidet und dass auch im Zweifelsfall Geld von der Politik kommt. Das ist natürlich richtig. Das war auch ein Ansatz dieser Studie von der Stiftung Münch, dass man sagt, man kann nicht darauf warten, bis irgendwann vielleicht mal Geld Haushaltsgelder, was auch immer, zur Verfügung gestellt wird, um Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen, sondern man kann auch jetzt etwas tun. Und wenn man das tut, dann ist das auch betriebswirtschaftlich sinnvoll. Man spart etwas. Und dieses Denken möchte man halt auch in die Krankenhäuser reinbekommen, so ein bisschen. Sie haben vollkommen recht. Der eine oder andere hat sich vielleicht ein bisschen bequem gemacht und gesagt, na ja gut, was soll ich da jetzt investieren? Vielleicht gibt es ja mal einen neuen Fördertopf in dem Bereich. Und das wollten wir halt zeigen. Es gibt durchaus Dinge im Krankenhaus, da braucht man zusätzliche Fördermittel. Beispielsweise Gebäudehüllensanierung, das ist ein ungelöstes Problem. Wir wissen noch nicht, wie wir diese ganzen alten Krankenhausgebäude, viele davon, so eine Schätzung geht so in die Richtung 65% der Häuser, sind vor 1978 gebaut worden. Das heißt mit einer entsprechend alten Gebäudesubstanz. Und das ist etwas, das können Krankenhäuser so nicht finanzieren. Und die Investitionskostenfinanzierung, die ja durch die Bundesländer geschieht, ist sowieso seit Jahren nicht hinreichend. Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 50% der notwendigen Investitionsmittel überhaupt gedeckt sind von Krankenhäusern. Für solche Maßnahmen brauchen wir tatsächlich Fördermittel. Aber viele andere Maßnahmen, beispielsweise, was Sie angesprochen haben, Erneuerung von LED-Beleuchtung, Photovoltaik etc., das sind Maßnahmen, da muss man nicht unbedingt jetzt lange warten, dass da neue Fördermittel kommen. Es gibt im Übrigen auch einige staatliche Fördermittel schon in dem Bereich Förderprogramme. Die haben aber durchaus auch ihre Problemchen, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber wenn Krankenhäuser jetzt diese Maßnahmen umsetzen, amortisieren sie sich unglaublich schnell und führen dann dazu, dass ich langfristig mein Betriebsergebnis verbessere.
Welche Impulse gibt es denn von der Politik dafür, so etwas zu tun? Also etwa aus den Häusern von Gesundheitsminister Lauterbach oder Wirtschaftsminister Habeck, die den Krankenhäusern hier auf die richtige Spur helfen könnten?
Ja, momentan, von der Politik, was man momentan vernimmt, sind halt verschiedene Gesetzesvorhaben, die eher, sage ich mal, im übertragenen Sinne so ein bisschen die Zügel anziehen. Es ist ja derzeit das Energieeffizienzgesetz im Referentenentwurf liegt vor, beziehungsweise wurde zwischenzeitlich auch verabschiedet Ende April. Und da geht es ja darum, dass Krankenhäuser oder Unternehmen im Allgemeinen dazu verpflichtet werden, zum Beispiel Energie- und Umweltmanagementsysteme umzusetzen. Und das ist sozusagen, damit baut man so ein bisschen Druck auf, dass Krankenhäuser sich mehr Richtung Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit aufstellen. Andere Impulse nehme ich persönlich eher zögerlich wahr. Also was jetzt dieses Thema Gebäudehüllensanierung angeht, was ich gerade angesprochen habe, dieser große, schwierige Brocken, vor dem wir eigentlich stehen, weil wir halt auch nicht alle Krankenhäuser neu bauen können. Das ist weder zu finanzieren, noch ist es auch für das Klima sinnvoll, überall neu zu bauen. Es gibt Diskussionen, also ich weiß vom Land NRW, da ist das ein Thema. Dort ist ja auch der sogenannte Krankenhausklimafonds im Koalitionsvertrag gelandet. Und da diskutiert man darüber, wie man finanzielle Mittel bereitstellen kann, zum Beispiel diesen dicken Brocken Gebäudehüllensanierung umzusetzen.
Vielleicht können wir noch einmal darüber reden, wie viel Energie Krankenhäuser eigentlich verbrauchen und wofür. Ich nenne Zahlen aus Ihrer Untersuchung. Je Krankenhausbett haben die Kliniken demnach im Jahr einen Energiebedarf für Elektrizität und Wärme von rund 33.000 Kilowattstunden. Je Krankenhausbett. Und das ist mehr als doppelt so viel, wie ein deutscher Durchschnittshaushalt im Jahr an Energie verbraucht. Für ein einziges Bett. Woher rührt dieser große Bedarf eigentlich? Was sind die größten Stromfresser im Krankenhaus? Und wie gut wissen die Kliniken eigentlich darüber Bescheid?
Ja, also Kliniken brauchen zum einen natürlich Strom, haben Sie gerade gesagt, das ist wichtig. Mengenmäßig macht eigentlich die Wärme einen größeren Anteil aus. Also circa, je nach Gebäudestruktur, 70%, 75% macht eigentlich der Wärmebedarf aus. Der Rest ist Strom. Wofür brauchen Krankenhäuser Energie? Es ist klar, für die Heizung des Gebäudes. Sie brauchen Strom für zum Beispiel Kühlung. Sie brauchen Strom für die Lüftung, für Licht, Beleuchtung etc. Und was man nicht vergessen darf, auch die Medizintechnik. Also wenn man sich ein MRT anschaut, das verbraucht mehrere Megawatt. Das sind richtig energiehungrige Gerätschaften, die auch einen hohen Verbrauch im Standby haben im Übrigen. Also die nicht nur Energie verbrauchen, wenn sie benutzt werden, sondern auch dadurch, dass man sie einfach bereithält und bereitstellt, also diese Geräte bereitstellt, Energie verbrauchen. Und da rührt dieser große Energieverbrauch her. Der wird dann letztlich auf ein einzelnes Bett runtergerechnet, damit man so eine Art Kenngröße hat. Natürlich korreliert der Wärmeverbrauch und der Energieverbrauch eines Krankenhauses mit der Größe. Also wenn ein Krankenhaus mehr Betten hat, habe ich entsprechend höheren Energieverbrauch. Kausal hängt aber der Energieverbrauch natürlich auch damit zusammen, welche Leistung ich bereitstelle. Also ob ich eine eigene Küche habe, ob ich eine Zentralsterilisation habe und, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel energieverbrauchende, viel energieverbrauchende Medizintechnik habe. Das ist das eine. Und die andere Frage von Ihnen ging ja in die Richtung, ob Krankenhäuser eigentlich wissen, was dort passiert. Also es ist nicht so, dass Krankenhäuser das Thema Energie oder Energieverbrauch vollkommen unbekannt ist. Also letztlich viele Krankenhäuser sind ja gesetzlich schon dazu verpflichtet, sogenannte Energieaudits durchzuführen. Einige Krankenhäuser haben auch Energiemanagementsysteme eingeführt oder Umweltmanagementsysteme. Das ist nochmal ein bisschen komplexer. Und da ist ihnen durchaus bewusst, welche Energieverbräuche eigentlich dahinter stecken. Da gibt es sicherlich bei manchen Krankenhäusern aber auch Nachholbedarf. Weil ja letztendlich der Energieverbrauch, den man am Ende des Jahres hat, ist die eine Sache. Aber eigentlich möchte ich ja als Krankenhaus wissen, wo entstehen denn eigentlich, wo sind eigentlich die Energiefresser sozusagen, nenne ich das jetzt mal. Wo kann ich denn wirklich einsparen? Was ist denn bei mir vor Ort eigentlich das Problem? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Und das ist ganz wichtig. Also dieses Energiemanagement ist ein ganz wichtiger Baustein, damit ich überhaupt erstmal weiß, wo ich bei mir im Hause ansetzen kann. Wir haben ja den Gedanken gehabt mit der Broschüre der Stiftung Münch, dass wir gerade nicht sagen wollen, ihr müsst jetzt alle das und das machen, dann seid ihr energieeffizient, weil das ja gerade nicht funktioniert. Jedes Krankenhaus ist ja sehr individuell. Also individuell von der Größenordnung, welche Medizintechnik es hat, welche Abteilung es hat und so weiter. Und jedes Krankenhaus hat auch gewisserweise individuelle Energiefresser. Und die gilt es erstmal auszumachen und dann dafür die passende Lösung zu finden. Also es geht nicht darum zu sagen, es gibt jetzt ein pauschales Konzept, so werdet ihr energieeffizient, sondern besser ist es zu schauen, wie ist die Situation bei uns vor Ort und was können wir jetzt dagegen tun, um die Situation zu verbessern.
Gleichwohl haben Sie ein Universalpaket, so heißt es in dem Leitfaden, formuliert. Das lässt mich ja dann doch vermuten, dass es ein paar Dinge gibt, die vielleicht doch für jedes Krankenhaus sich lohnen könnten. Welche sind das?
Ja, da muss ich kurz einmal ausholen. Also es ist grundsätzlich so, es gibt ja viele verschiedene Maßnahmen. Auch wir haben ja in dem Leitfaden nicht alles Erdenkliche erfasst, sondern die zentralen Maßnahmen, die halt viele Experten diskutieren, die aber auch in vielen Forschungsgruppen bereits untersucht worden sind. Das ist ein bunter Strauß, würde ich mal sagen. Jetzt ist es aber so, man müsste diese Maßnahmen, man kann die nicht isoliert voneinander betrachten. Beispielsweise Heizung. Ich kann jetzt sagen als Krankenhaus, ich schaffe mir eine neue Heizung an oder ein neues Heizungssystem, eine neue Gebäudeheizung. Und diese lege ich natürlich, dimensioniere ich auf meinen Heizbedarf. So, wenn ich aber dann diese neue Heizung installiere und schon nach 2 Jahren mich dazu entschließe, die Wäscherei zum Beispiel auszugliedern, Gebäudeteile umzubauen oder auch nachträglich zu dämmen, dann habe ich nach 2 Jahren kein passendes Heizsystem mehr, weil sich die Gebäudestruktur verändert hat. Und das zeigt, dass manche Maßnahmen miteinander gekoppelt sind. Da muss man aufpassen, die muss man dann zusammendenken. Und dieses Universalpaket, was wir definiert haben, das sind Maßnahmen, von denen wir denken, dass sie prinzipiell relativ unabhängig von anderen Maßnahmen gedacht werden können und auch an vielen Krankenhäusern umgesetzt werden können. Die erste Maßnahme davon, energiesparendes Verhalten bei den Mitarbeitern anzureizen oder zu fördern, ist ein Punkt. Was aber auch ein Thema ist, ist Umstellung von ineffizienter Beleuchtung auf moderne LED-Beleuchtung. Das dürfte man auch an jedem Krankenhaus durchführen können. Genauso die Installation von Photovoltaikanlagen. In vielen Krankenhäusern, gerade die mit Flachdächern, lassen sich relativ gut Photovoltaikanlagen installieren. Und was wir auch noch als einen Punkt sehen, ist der Austausch von ineffizienten Umwelt- und Zirkulationspumpen. Das sind Pumpen, die dafür sorgen, dass das Wasser zirkuliert. Und da sind häufig auch in Krankenhäusern noch veraltete Pumpen im Einsatz. Moderne Hocheffizienzpumpen, die verbrauchen ungefähr, sage ich mal so, nur einen Bruchteil, circa 10% der Energie gegenüber veralteten Pumpen. Und da lässt sich auch relativ viel Geld sparen und auch ist auch eine Maßnahme, die relativ einfach umzusetzen ist.
Welche Beträge muss man da sicher abhängig jeweils von der Größe des Krankenhauses, aber trotzdem einmal für die Größenordnung in die Hand nehmen und wie schnell wird es sich wohl rechnen nach Ihren Kalkulationen?
Ja, da müsste ich müssen wir einmal schauen, betrachten wir jetzt die Einzelmaßnahmen oder dieses Universalpaket. Wenn ich jetzt einmal dieses Universalpaket betrachte, dürfte der größte Kostenblock tatsächlich die Photovoltaik sein. Also Photovoltaik haben wir gerechnet, so ungefähr 700.000 Euro muss man Investitionskosten rechnen. Das ist natürlich viel. Im Vergleich zu den anderen Maßnahmen ist das relativ wenig. Wenn wir jetzt mal schauen, das Universalpaket, dann haben wir hier ein Investitionsvolumen von insgesamt knapp unter 800.000 Euro, wovon 700.000 Euro allein für die Photovoltaik fallen. Das ist natürlich der größte investive Brocken in dem Bereich. Die anderen Maßnahmen sind dabei bei unter 100.000 Euro zusammengerechnet. Das führt dazu, dass sich dieses Maßnahmenpaket nach 3 bis 4 Jahren amortisieren würde. Also ein relativ überschaubarer Zeitraum für eine Geschäftsführung in Anführungszeichen. Und das führt dann dazu, dass wir jährlich, wenn diese Maßnahmen erstmal amortisiert sind, etwa 235.000 Euro im Jahr sparen würden. Das ist so unsere Modellrechnung. Das ist natürlich eine grobe Modellrechnung, wo man immer im Einzelfall schauen muss. Aber letztlich gibt das so eine Größenordnung wieder, womit man ungefähr rechnen kann, mit welchen Ersparnissen.
Es geht also in einem überschaubaren Zeitraum, dass sich diese Dinge lohnen werden, in Cent und Euro gerechnet. Und es gibt dafür, das haben Sie eingangs erwähnt, ja auch jetzt schon Fördermittel. Wie einfach, wie schwierig oder abschreckend sind die jeweiligen Bürokratien, die dahinter stecken?
Ja, das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet. Also es gibt Förderprogramme. Das sind keine Förderprogramme, die speziell jetzt für Krankenhäuser ausgelegt sind, sondern das sind Förderprogramme, die allgemein für Unternehmen konzipiert worden sind. Zu nennen ist hier die Bundesförderung energieeffiziente Gebäude oder die Energieeffizienz in der Wirtschaft. Das sind zwei bekannte Förderprogramme, wo beispielsweise neuere Heizungsanlagen gefördert werden oder Kältemaschinen etc. Da gibt es dann Unterprogramme nochmal. Das ist relativ komplex zu beantragen, weil man sich damit erstmal auseinandersetzen muss. Man muss schauen, was gibt es eigentlich für Förderprogramme? Wofür gibt es Förderprogramme? Welche Unterprogramme gibt es da? An wen muss ich den Antrag stellen? Was muss ich bei der Antragstellung berücksichtigen? Manchmal muss ich sogar berechnen, zum Beispiel, was für eine Leistung die Kältemaschine dann haben soll, die ich neu anschaffen möchte und so weiter. Und daran merkt man schon, das kann ziemlich komplex werden. Also gerade wenn ich umfassende Sanierungsmaßnahmen oder Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen möchte, dann bin ich da echt mit einem bunten Strauß an Förderprogrammen und Unterprogrammen dann konfrontiert, habe unterschiedliche Ansprechpartner und auch teils unterschiedliche Förderanträge, die ich dann ausfüllen muss und entsprechend beantragen muss. Und das macht es gerade Krankenhäusern, die nochmal anders agieren als Wirtschaftsunternehmen, relativ schwer. Das ist eine große Hürde, dann diese Mittel überhaupt zu beantragen, weil das natürlich erstmal Zeit kostet. Also Sie müssen sich mit diesen Anträgen auseinandersetzen und diese Beantragung vornehmen. Und das bindet halt Personal. Und dann überlegt man sich dreimal, ob man das tatsächlich macht oder ob man es dann nicht lässt.
Auch wenn es sich nach 3 oder 4 Jahren amortisiert. Nun geht es bei den Dingen, die Sie jetzt vorgestellt haben, bei kleinen Maßnahmen, die sich machen lassen, ja noch nicht um eine, wie soll ich sagen, man spart damit einen nennenswerten Teil der Energie, aber noch keine Riesenmengen, um es mal so auszudrücken. Sie haben in Ihrem Leitfaden aber auch ein Beispiel einer Klinik, der es gelungen ist, den Energiebedarf zu halbieren mit Energiesparmaßnahmen. Das ist die Endoklinik in Hamburg, die Sie genauer sich angeschaut haben. Was haben die gemacht? Haben die Millionen in die Gebäudehülle gesteckt oder ist es anders gelungen?
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Beispiel. Vielleicht vorweggeschoben, es gibt ja Erhebungen, die Kliniken, den Energieverbrauch von Kliniken erfasst haben. Die sind zusammengefasst in der VDI-Richtlinie 3807 und dort sieht man, welchen Energieverbrauch Krankenhäuser eigentlich nach Größenklasse haben. Und da ist so ein durchschnittlicher Wert, von dem man ausgeht, sind so circa 300 bis 320 Kilowattstunden pro Quadratmeter Flächeenergiebedarf pro Jahr. Und die Endoklinik in Hamburg, die hat es spannenderweise geschafft, diesen Energiebedarf zu halbieren. Und dann denkt man natürlich daran, was haben die eigentlich gemacht? Haben die jetzt neue Kältemaschinen angeschafft? Haben die das Gebäude gedämmt und so weiter? Das haben die aber überhaupt nicht gemacht, sondern tatsächlich haben die eine Art 100-Punkte-Plan, haben sie es genannt, umgesetzt. Das muss man sich vorstellen als lange Liste von Maßnahmen, die insbesondere auf das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zielen. Also beispielsweise Tipps geben, wie man Energieverschwendung vermeiden kann. Klassisches Beispiel, gleichzeitig heizen und lüften. Das kennt jeder auch aus dem Privaten. Dass man erstmal so ein Bewusstsein für das Thema Energie schafft. Und was sie auch gemacht haben, sie haben ihre Geräteeinstellung optimiert. Also man muss nicht unbedingt immer neue Geräte anschaffen, neue Anlagen anschaffen, sondern man kann erstmal schauen im ersten Schritt, kann ich meine Anlagengeräte energieeffizient einstellen? Beispielsweise OP-Lüftung. Müssen die wirklich 24 Stunden laufen oder kann ich die zeitlich steuern? Wenn nachts beispielsweise, wenn nicht operiert wird, dann muss ich die OP-Lüftung nicht, muss die nicht die volle Leistung bringen. Die kann ich runterregeln. Ich kann auch schauen, dass ich zum Beispiel bei der Warmwasseraufbereitung nicht die hygienischen Sollwerte übererfülle. Also, dass ich das Warmwasser zu heiß erhitze, sondern zum Beispiel um 1 Grad, wenn es möglich ist, reduziere. Weil ein Temperaturgrad Vorlauf reduzieren bedeutet etwa 6 bis 8% Energieeinsparung. Und durch diese Vielfalt an Maßnahmen, dieser 100-Punkte-Plan, ist es ihnen tatsächlich gelungen, den Energiebedarf zu halbieren. Also von diesen durchschnittlich 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter auf ungefähr 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter.
Das ist gewissermaßen das Konzept, Kleinvieh macht auch Mist. Und zwar einen ziemlich großen Haufen am Ende. Es gibt ja ein Gegenmodell dazu, das Contracting-Verfahren, also alle diese Dinge einfach auszulagern an einen, ich sage mal, Profi, Energieversorger, Dienstleister, der also dann die Versorgung und die Einsparmaßnahmen miteinander übernimmt für eine bestimmte Vertragslaufzeit. Welche Erfahrungen haben die Krankenhäuser damit gemacht bisher?
Ja, da gibt es gemischte Erfahrungen. Also es gibt einige Krankenhäuser, mit denen wir gesprochen haben, die haben da sehr positive Erfahrungen gemacht. Da sind auch langjährige Partnerschaften entstanden. Es gibt aber auch durchaus Fallbeispiele von Krankenhäusern, die da keine guten Erfahrungen gemacht haben. Wenn ich mal auf die Ersteren zu sprechen komme, die gute Erfahrung gemacht haben, die sind natürlich ganz froh, dass sie erstmal externes Know-how bekommen, jemanden haben, der sich darum kümmert. Und letztlich hat man ja auch Energieexperten dort, die öfter schon diverse Projekte umgesetzt haben. Beispielsweise Installation von einer modernen Absorptionskältemaschine oder ähnliches. Die haben das schon oft an anderen Standorten gemacht, haben da Erfahrungswerte und bringen dieses Know-how mit rein. Das ist für ein Krankenhaus durchaus vorteilhaft. Das andere ist natürlich auch die Finanzierungsfrage. Also Contracting schafft ja die Möglichkeit, dass ich Energieeffizienzmaßnahmen umsetze, ohne dass ich da selber investieren muss. Das funktioniert dann so, dass sich der Contractor über die Energieeinsparung dann refinanziert. Das ist natürlich auch vorteilhaft, gerade für Krankenhäuser, die jetzt nicht die notwendigen Investitionsmittel haben, um größere Projekte umzusetzen. Das ist ein großer Vorteil. Die Krankenhäuser, die eher negative Erfahrungen gemacht haben, die sehen das Contracting ein bisschen kritischer. Weil man natürlich durch Contracting Teile der Anlagen oder Teile auch der Betriebssicherheit in die Verantwortung eines Externen gibt. Und das ist dann auch ein häufiger Kritikpunkt, dass dann gesagt wird, ein Externer ist jetzt verantwortlich für die Anlagensicherheit. Das dürfte eigentlich nicht sein. Und mit diesen beiden Sichtweisen agiert man auf dem Feld. Letztlich ist Contracting eine Möglichkeit, um Energieeffizienzmaßnahmen zu finanzieren. Das muss man sagen. Das ist halt privates Kapital, was man nutzt. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die Investitionsförderung der Bundesländer auf sehr niedrigem Niveau ist. 50% circa sind refinanziert. Und wir wissen noch nicht, ob und in welcher Höhe zusätzliche Gelder kommen werden, um bestimmte Maßnahmen, Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen. Da kann privates Kapital im Sinne von Contracting durchaus eine Möglichkeit sein, diese Maßnahmen zu finanzieren.
Vielleicht verlässlicher als das Hoffen auf die Subvention oder den Fördertopf. Die energieintensiven Unternehmen, die freuen sich ja auf einen Industriestrompreisdeckel gerade. Wird es einen Krankenhausstrompreisdeckel geben, Herr Lücke?
Ja, da muss ich in die Glaskugel schauen, das kann ich nicht sagen. Also es gibt ja, was ich vernommen habe im Zuge dieser ganzen Diskussion mit dem Gebäudeenergiegesetz und dem Heizungssystem, da gab es ja schon die ersten Verlautbarungen auch von Herrn Lauterbach, dass Krankenhäuser da großzügige Sonderregelungen erwarten sollten. In dem Fall ist für mich die Frage, ist das sinnvoll? Weil letztlich, wir schauen jetzt auf die Energiepreise und sehen diese gestiegenen Energiepreise stark vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Aber letztlich wird diese Volatilität, also diese Schwankung der Energiepreise, die wird auch in den nächsten Jahren bestehen bleiben. Warum? Ganz einfach, weil sich die Energiemärkte jetzt weltweit verschieben. Also wir wollen weg von fossilen Brennstoffen, schauen zum Beispiel Richtung grünen Wasserstoff, den es in der Menge noch gar nicht gibt, wie wir ihn eigentlich jetzt schon haben wollen würden. Und was dazu kommt, es gibt ein Emissionshandelssystem in Deutschland, das fossile Brennstoffe zusätzlich mit Abgaben belegt. Das heißt, fossile Brennstoffe werden im Zeitverlauf ohnehin teurer. Das heißt, wir tun auch Krankenhäusern in dem Fall überhaupt gar keinen Gefallen, wenn wir jetzt sagen, ja, ihr kriegt große Ausnahmen bei diesem Gebäudeenergiegesetz, bei dem geplanten Gebäudeenergiegesetz, sondern es ist besser zu schauen, sich jetzt schon darauf einzustellen, und nicht in Zukunft dann wieder Probleme zu haben, weil die fossilen Brennstoffe ohnehin teurer werden. Dann macht es also eher Sinn, meiner Meinung nach, dann wirklich in die Anlagentechnik zu investieren, neue Heizungssysteme zu installieren, anstatt da jetzt irgendwelche Ausnahmeregelungen, ins Leben zu rufen.
Und was den jetzt leicht scherzhaft von mir genannten Industriestrompreis betrifft, kann man vielleicht auch zur Einordnung nochmal sagen, wenn den nur die energieintensiven Unternehmen bekommen, dann würden die Krankenhäuser da nicht runterfallen. Es gibt verschiedene Definitionen, aber die gängige ist, glaube ich, 15% der Bruttowertschöpfung sollte auf Energiekosten entfallen, damit man sich dafür qualifiziert. Davon sind die Krankenhäuser bei allem Strom- und Wärmebedarf noch weit entfernt.
Also die Frage ist ja, wo setzt man eigentlich die Grenze dann, ne? Wo man der Industriestrompreis dann gilt. Wenn ich jetzt so ein Krankenhaus mit 400 Betten betrachte, jetzt rechne ich gerade ein bisschen im Kopf, dann sind wir vielleicht bei so 13 Millionen Kilowattstunden ungefähr. Ist die Frage, ob man so ein Krankenhaus dann tatsächlich unter diese Regelung setzen würde. Das bezweifle ich eher, wenn wir andere Industriebereiche sehen, die deutlich höhere Energiebedarfe haben.
Ich schließe mich mal Ihrer Meinung an diesem Punkt vollumfänglich an. Herr Lücke, ich danke Ihnen für dieses Gespräch über die VDI-Leitlinie 3807, über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines Krankenhausstrompreisdeckels, schon das Wort ist kaum auszusprechen, und über die vielen kleinen Maßnahmen, die am Ende bis zu 250.000 Euro im Jahr Ersparnisse bringen können. Ich kann mir viele Krankenhausgeschäftsführerinnen und Geschäftsführer vorstellen, die sich darüber eigentlich freuen sollten. Herr Lücke, vielen Dank für diesen Brainsnack.
Ja, vielen Dank.